Und hier steht etwas, dass wir aufpassen sollen, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Das heißt, es fängt innen an. Da ist eine Verletzung und du fängst daran darüber nachzugrübeln. Warum? Warum hat er das gemacht? Warum? Warum? Und es dreht sich immer schneller und es wird immer fester. Und du merkst langsam, wie Zorn, wie Wut, wie Rachegefühle auftauchen. Das ich doch nicht. Ich habe letztens eine Erfahrung gemacht, die fand ich für mich erschüttert. Wir hatten ja einen Wasserschaden bei uns und wir waren ausgelagert. Und dann dachte wohl die Hausverwaltung, sie wollte uns einen Gefallen tun und hat unseren Garten kurz und klein gehauen, sage ich mal so. Alles irgendwo platt gemacht. Und sagte dann so ziemlich lapidar, das ist mein Weihnachtsgeschenk an euch. Und ich kann sagen, ich war so wütend, dass ich aufpassen musste, dass ich die Frau nicht verfluche. Und dann bin ich aufgewacht, habe ich gesagt, hallo, was ist denn mit dir los? Auf was für einem Kurs bist du denn jetzt gerade? Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe mich erschrocken über mich selber. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt, solche Augenblicke. Es fängt so innen an und dann merkst du, wie es aufkocht, aber es bleibt nicht innen. Und hier steht, dass wenn wir Bitterkeit nicht radikal bekämpfen, es kommt nach außen und andere werden mit angesteckt. Diese Bitterkeit ist wie ein negativer Virus, der andere mit beeinflusst. Ja, wie Sauerteig, ja, genau so. Und irgendwann kommt es dann zu Verleumdung, irgendwann kommt es dazu, dass böse Worte aus deinem Herzen heraussprudeln. Andere kriegen das mit und dann gibt es Parteiungen, alles Mögliche. Ich glaube, dass an Bitterkeit Ehen gescheitert sind, dass an Bitterkeit Beziehungen kaputt gegangen sind, dass Gemeinden sich getrennt haben. Bitterkeit. Wir müssen sofort dagegen angehen. Am Anfang ist es ein kleiner Gedanke, eine Verletzung. Und wenn du sofort handelst, dann ist die Sache bald vom Tisch. Wenn du es laufen lässt, dann kann es wirklich ein großes Problem werden. Epheser 4, 31 und 32. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn, Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Für mich sind das die Äußerungsformen von Bitterkeit, die hier erwähnt werden. Erst Bitterkeit und dann kommt Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung. Und Bosheit am Ende. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Das ist wie so ein Kettenprozess, der abläuft. Und wir müssen aufpassen, dass wir ihn bald stoppen. Hier steht, betrübt den Heiligen Geist nicht. Wenn du Bitterkeit in deinem Herzen behältst, dann wird der Heilige Geist betrübt und kann sich nicht entfalten in deinem Leben. Du bist noch Christ, aber Gott kann nicht mehr viel mit dir anfangen. Du bist in einem inneren Gefängnis. Und der Heilige Geist möchte dich heute Morgen motivieren, wenn du da irgendwo feststeckst, da rauszukommen. Es kommt ein interessantes Wort im Kolosserbrief. Kolosser 3, Vers 19. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Es hat mich irgendwie verwundert, warum das da steht. Aber hier scheint es, als wenn Männer anfällig sind, gegen Bitterkeit gegen ihre Frauen zu entwickeln. Wie kann das sein? Und ich glaube, dass das passiert, wenn Frauen respektlos mit ihren Männern umgehen, wenn sie ihre Männer verachten, wenn sie ihre Männer bloßstellen, wenn sie auf diesem Trip sind, dann können Männer bitter werden. Und wir brauchen Schutz. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Frauen können uns so auflaufen lassen. Ich weiß nicht, frag euch jetzt, euch Männer, spreche ich mal an. Nicht, wenn Frauen sagen, mit mir nicht mehr, ich will nicht mehr, kannst machen, was du willst, mir reicht's. Und du bist so machtlos. Was willst du denn tun? Ja, okay. Frauen haben so viel Macht, unsere Frauen haben so viel Macht über uns. Mehr, als wir zugeben. Lass uns unsere Frauen gut behandeln, damit dieser Bitterkeitsprozess nicht in Gang kommt. Naja.
Steht da ja auch, die Männer lieben doch Frauen.
Ja, ja. Das ist Prophylaxe, ne? Okay, sollten wir schon ernst nehmen.
Anderes Thema.
Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meiner Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und Bittere hervor. Das sagt Jakobus. Etwas später sagt er, wenn aber bittere Neid, Eifersucht und Streitsucht in eurem Herzen ist, rühmt euch nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, sinnliche und teuflische. Ganz schön heftig, nicht? Wir können ja alle gut argumentieren, aber in manchen Punkten ist Gott ziemlich stur. Habt ihr das auch schon gemerkt? Du kannst 1000 Argumente vorbringen, aber wenn du auf dieser Spur bist, wenn du bitter bist in deinem Herzen und dich einigelst und deine Stacheln nach allen Seiten ausfährst, dann rechne nicht damit, dass Gottes Weisheit und Gottes Kraft in deinem Leben offenbar wird. Es wird nicht passieren. Auf der einen Seite sind wir in der Gemeinde und preisen Gott. Halleluja. Und auf der anderen Seite, eine Stunde später, ziehen wir über unsere Geschwister her. Kennt ihr das? Die Bibel sagt, so soll das nicht sein, nicht? Das ist eine zielgespaltene Persönlichkeit. Gott möchte, dass wir ganzheitlich sind. Wer behauptet, Gott zu lieben und lehnt seinen Bruder ab und hasst ihn, ist ein Lügner. Denn du kannst nicht sagen, ich liebe Gott und deine Geschwister hassen. Ich denke, da ist noch manche Korrektur nötig. Bei mir immer mal wieder. Nicht nur, wenn die Bibel uns das sagt, dann will sie uns ja nicht niedermachen, sondern will uns Wege in die Freiheit aufzeigen. Darum geht es nicht. Gott hat keinen Spaß daran, uns zu demütigen. Es geschieht nur, wenn wir uns nichts sagen lassen, dann werden wir manchmal gedemütigt. Aber ansonsten möchte Gott es nicht. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Das steht im Kolosserbrief. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Hier ist harter Drill, preußische Erziehung gemeint, nicht? Solange du deine Beine unter meinen Tisch steckst, tust du, was ich will. Und was erzeugt das? Kennt ihr den Witz von dem Jungen? Papa sagt, du sitzt jetzt hier, still am Tisch. Und der Junge sagt, ja, äußerlich sitze ich, aber innerlich stehe ich. Rebellion, innere Rebellion. Ja, ich denke, das sind alles Dinge, die uns nicht verborgen sind. Wenn du erbittert bist gegen deine Eltern, vielleicht bist du durch so einen Prozess mal gegangen. Irgendwann kommt es dahin, dass du deine Eltern verachtest. Die haben sowieso keine Ahnung, die blicken sowieso nicht durch, die kennen mich gar nicht wirklich. Und du merkst, dass diese rebellische Haltung, die aus Bitterkeit immer größer wird. Und nachher, hinterher, kommst du nicht mehr miteinander klar. Es braucht dann ein paar Jahre manchmal, bis man seine Eltern wieder schätzt. Ich weiß nicht, ob du auch durch so einen Prozess gegangen bist. Wenn du so 16, 17 bist, dann haben die Eltern sowieso keine Ahnung von nichts. Das ändert sich dann so, wenn man Mitte 30 ist, denkt man, ein bisschen Ahnung haben sie vielleicht doch. Und wenn man dann noch ein bisschen älter wird, dann fragt man sie vielleicht sogar um Rat. Okay. In Römer 3, Vers 14 wird von Menschen gesprochen, deren Mund voll Fluchens und Bitterkeit ist. Und es wird über sie gesagt, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das ist schon heftig, nicht? Bittere Menschen kannst du schnell erkennen. Die lassen nicht viel Gutes an anderen stehen. Du brauchst nur ein, zwei Stunden mit ihnen zusammen zu sein. Ihr Mund verrät sie. Sie werden relativ bald anfangen, über andere zu lästern, über andere zu reden. Und manchmal kann man sie stoppen und sagen, weißt du eigentlich, was du tust? Denk mal darüber nach, was bei dir abläuft. Gut, wenn es dann den Prozess stoppt, dann ist was Gutes passiert. Dieses Wort hat mich irgendwo umgehauen. Steht in Sprüche 17, Vers 11. Da steht, ein bitterer Mensch trachtet nur danach, Schaden zu tun. Das ist der Geist der Rache. Ein bitterer Mensch trachtet nur danach, Schaden zu tun. Das ist die alte Luther-Übersetzung. Nicht? In anderen Übersetzungen steht es ein bisschen anders. In der Einheitsübersetzung steht, der Böse sucht nur Empörung. In der anderen Übersetzung heißt es, auf Abfall ist der Böse bedacht. Nur Aufruhr sucht der Böse. Da sieht man einfach, was Bitterkeit mit einem Menschen macht. Wenn der Geist der Rache kommt, dann werden die Dinge, dann kann es ganz schön übel werden. In 5. Mose 29, Vers 17 steht, dass ja nicht eine Wurzel unter euch gibt, die Gift und Wermut als Frucht hervorbringt. Wer von euch kennt Wermuttee? Ich habe schon manchmal, wenn ich ein bisschen Magenprobleme habe, habe ich schon manchmal Wermuttee getrunken. Also ist nicht mein Lieblingsgetränk, muss ich sagen. Es ist dermaßen bitter und scheußlich, aber in diesem Fall hilft es etwas. Mit bitteren Menschen ist man nicht gerne zusammen, oder? Kennst du irgendwelche, es ist nicht unbedingt eine Frage des Alters, aber manche alten Menschen sind so verbittert und so vereinsamt, dass sie gegen alles und jeden zornig und wütend sind. Und mit solchen Menschen kann man nicht gut umgehen. Wenn man mit denen längere Zeit zusammen ist, hat man hinterher das Gefühl, man müsste sich duschen. Weil so viel Negatives auf einen übergeht. Ja, woher kommt Bitterkeit? Ich habe schon manches erwähnt. Bitterkeit kommt aus enttäuschten Erwartungen oft. Die erste Stelle, wo Bitterkeit vorkommt, das heißt nicht die erste, aber eine, die sehr klar macht, ist, die Israeliten kamen aus Ägypten, Gott hatte sie herausgebracht und dann hatten sie kein Wasser und sie waren sauer. Mose, du hast uns aus Ägypten herausgebracht und jetzt haben wir nichts zu trinken, willst du, dass wir in der Wüste umkommen? Und dann kamen sie zu einer Quelle, zu einem See, Mara. Und Mara heißt bitter. Sie sagen, oh endlich! Und dann war das Wasser ungenießbar. Und sie waren drauf und dran, Mose fertig zu machen. Enttäuschung. Bist du schon mal enttäuscht worden? nicht nur einmal, nicht? Und dann passieren solche Dinge. Aber Mose war ja ein demütiger Mann, er geht zu Gott und schreit zu Gott: Was soll ich denn machen? Und Gott sagt: Nimm ein Stückchen Holz und wirf es in das Wasser hinein. Und dann wurde das Wasser süß. Jetzt wissen wir schon eine Quelle, wie wir Bitterkeit in unserem Leben ausrotten können. Das Holz ist ein Bild für das Kreuz. Und am Kreuz können wir alle unsere Enttäuschungen, also alle unsere enttäuschten Erwartungen ablegen. Ja, ich habe mich dann mal ein bisschen schlau gemacht und all die Worte, die mit Mara im Alten Testament zu tun haben, mal so ein bisschen studiert. Mara heißt Bitterkeit, aber es heißt auch Herrin. Das war für mich sehr aufschlussreich. Maria hat auch etwas mit Bitterkeit und Betrübnis zu tun. Miriam etwas mit Widerspenstigkeit, mit Rebellion, ungezähmten Wesen. Marot hat was mit Bitterkeit und Betrübnis zu tun. Martha, Herrin, Gebieterin, Lehrerin. Merajot, Bitterkeiten, Widerstände, Empörung, Aufruhr. Merari, Trauer, traurig, bitter, erregt. Meine Sorge. Wenn man so all die Doppelbedeutung der hebräischen Worte so zusammennimmt, dann kann man erkennen, dass Bitterkeit oft etwas mit verborgenen oder auch offenbaren Herrschaftsansprüchen zu tun hat. Oft auch enttäuschten Herrschaftsansprüchen. Ich bin doch wichtig. Ich will gelten. Ich. Und wenn das nicht durchkommt, dann sind die anderen alle schuld, nicht? Keiner hat meine wirklichen Qualitäten erkannt. Und dann macht man zu und dann kommt es zu diesen Dingen. Widerspenstigkeit, Rebellion, auflaufen lassen, nicht? Wenn ihr mich nicht wollt, dann eben nicht. Solche Leute erkennt man schon oft, nicht? Ich will es keinen irgendwie persönlich meinen, aber die sitzen, mal kommen, mal sehen, was er jetzt macht. Verweigerung auf der ganzen Linie. Spiele ich eben nicht mehr mit, nicht? Wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, aber diese Sandkastenspiele, die sollten wir lassen. Wir sollten endlich erwachsen werden als Kinder Gottes, nicht? Wir wissen, woher das kommt. Wer war der erste Rebell? Satan, Luzifer. Warum? Er hatte Herrschaftsansprüche. Er wollte sein wie Gott. Und es hat nicht geklappt. Und dann ist er böse geworden. Rebellisch, bitter, chaotisch. Und seitdem will er alles kaputt machen, was mit Gott zu tun hat. Merkt ihr, wo Bitterkeit hinführen kann? Enttäuschte Herrschaftsansprüche? Es geht an die Substanz manchmal, nicht? Aber ein guter Mann Gottes hat mal gesagt, so früher auf die Jakobsreklame, Jakobskaffee kennt ihr noch, ne? Hat jemand gesagt, Jakobs Krönung findet nicht statt. Irgendeiner muss vom Thron runter. Ich fürchte, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du abdanken. Ja, lass Jesus doch mal Chef sein, nicht? Dann fährst du vielleicht auch nicht mehr. Dann läuft dein Leben auch vielleicht ein bisschen besser. Aber es ist sogar großen Männern Gottes passiert. Ihr kennt die Geschichte von Paulus und Barnabas, nicht? Paulus und Barnabas waren auf Missionsreise und hatten Johannes Markus dabei. Und der Johannes Markus macht doch irgendwann schlapp auf der Missionsreise und geht nach Hause. Und Paulus hatte kein bisschen Verständnis dafür. Sagt, das ist unmöglich. Gott hat ihn gerufen und jetzt? Und dann stand die nächste Missionsreise an. Und Barnabas, das war so ein väterlicher Seelsorgetyp, der sagte, jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber Paulus sagt, nee, solche Leute kann man nicht gebrauchen. Schluss, aus. Und dann hieß es, und entstand eine Verbitterung zwischen den beiden. Und die konnten nicht mehr zusammen reisen. Paulus und Barnabas konnten nicht mehr zusammen reisen. Jeder hat sein eigenes Missionsteam gegründet. Das kann solchen großen Männern Gottes passieren. Nicht? Und dann hat Barnabas hat weitergemacht mit Johannes Markus und Paulus hat sich jemand anderen gesucht. Später hat er aber seine Meinung korrigiert. Hat er gesagt, sendet mir den Johannes Markus, er ist mir nützlich zum Dienst. Das heißt, irgendwann hat es bei ihm so ein bisschen rotiert im Kopf und hat er gesagt, ja, ich war da wohl doch nicht ganz auf der Linie des Heiligen Geistes. Es kann passieren, dass wir auch bestimmte Maßstäbe haben, die so unbarmherzig sind, dass andere darunter zerbrechen können. Ich empfehle dir, hab im Zweifelsfall lieber ein barmherziges Herz. Okay. Ja, hinter Bitterkeit, die nicht ausgerottet wird, entwickelt sich ein Geist der Rache. Und ich habe jetzt diesen Bereich überschrieben mit Kinder der Bitterkeit. Es kann sehr verschieden aussehen. Reserviertheit. Man zieht sich zurück, man verweigert sich. Dann spiele ich eben nicht mehr mit euch. Das ist so eine Sache. Verschlossenheit, passive Rebellion. Man sitzt nur noch da und lässt die anderen auflaufen. Böse Worte, das kommt ziemlich bald. Böse Worte, Rechthaberei, Ängste. Bitterkeit erzeugt Feindbilder. Und dann sind auf einmal Feinde da, die vorher nicht da waren. Es hat was damit, dass deine Sicht, deine innere Sichtweise sich verändert hat. Spaltung, Trennung, Depression, Aggression, das sind alles Auswirkungen von Bitterkeit. Man kann das zusammenfassen, es ist der Geist der Rache. Aber was sagt die Bibel? Rächt euch nicht, sondern überlasst Gott die Rache. Ich kann verstehen, dass Menschen große Probleme haben, wenn ihnen Schlimmes angetan worden ist. Manchmal kann ich nicht mal verstehen, wie sie das unter die Füße gekriegt haben. Wir haben jemanden bei uns in der Gemeinde, der mitgekriegt hat, wie seine ganze Familie niedergemetzelt worden ist, damals unter den Hutus. Nicht? Und wie kriegt man sowas unter die Füße? Oder andere Dinge? Ich denke, das kann schon ein großer Kampf sein. Ich sage nicht, dass Bitterkeit, dass es einfach ist, aber wir haben keine Wahl. Wir müssen Bitterkeit unter unsere Füße kriegen. Wir müssen in den Geist der Versöhnung hineinkommen. Weil sonst wird uns Bitterkeit zerstören. In Sprüche 11, Vers 17 steht, ein Unbarmherziger tut sich selbst weh. Das fand ich auch interessant. Der ganze Bereich der psychosomatischen Erkrankungen. Ein Unbarmherziger tut sich selbst weh. Das steht vielleicht in deiner Übersetzung ein bisschen anders. Jakobus sagt, das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Jakobus 2, Vers 13. Im Zweifelsfalle ist Barmherzigkeit immer der bessere Weg. Und dann gibt es diesen Vers aus dem Vater Unser. vergib uns, wie wir unseren Schuldnern vergeben. Jemand schrieb mal als Kommentar darunter, du kannst dich so direkt in die Hölle beten. Das ist heftig, nicht? Gott, vergib mir so, wie ich vergebe. Und wenn wir unseren denen nicht vergeben, die an uns schuldig geworden sind, wissen wir ja auch, dass Gott seine Vergebung stoppt. Stimmt das? Stimmt, nicht? Furchtbar. Und noch schlimmer, die Folterknechte kommen hinterher. Das kennen wir ja. Ja, nicht? Das ist schon heftig, nicht? Ja, Bitterkeit macht sehr einsam. Man könnte noch manches dazu sagen, aber ich glaube, das ist schon heftig genug. Ja, was kann ich jetzt tun, wenn ich verletzt worden bin? Was kann ich jetzt machen? Und das passiert immer wieder. Das ist eine Übung, die du nicht ein für alle Mal unter den Füßen hast. Es gibt sogar Leute, die bitter sind auf gegen Gott. Gott, du hast nicht getan, was ich wollte. Und nun schmolle ich nicht. Ja, das ist, meistens können uns die Leute, die uns am nächsten stehen, am meisten verletzen. Stimmt das? Wenn mir jemand auf der Straße einen Vogel zeigt, das schüttel ich ab. Das interessiert mich nicht. Aber wenn das jemand aus dem Nahestehenden, der mir sehr nahe steht, macht, dann hat das eine andere, dann bedeutet das etwas anderes. Dann geht das tiefer rein. Aber wir haben nur eine Möglichkeit zu vergeben, und zwar auf der ganzen Ebene, radikal. Es geht nicht anders. Und es kann ein Weg sein. Vergebung fängt mit einer Entscheidung an. Aber diese Entscheidung muss manchmal über längere Zeit durchgehalten werden. Vielleicht kannst du sagen, ja, er wusste nicht, was er tat, aber manchmal wusste er auch, was er oder sie auch, was sie taten. Aber trotzdem hast du keine andere Wahl, als zu vergeben. Und es fängt damit an, ich will vergeben. Und dann bleibe ich dabei, bis es Herzensvergebung wird. Das kann manchmal Wochen dauern, bis man an diesem Punkt kommt, vielleicht in manchen Fällen auch länger. Und dann, wie kann ich denn wissen, dass ich von Herzen vergeben habe? Wenn du ihn segnen kannst, wenn du ihm von Herzen etwas Gutes wünschen kannst und das auch durch Taten unterstützt, dann weißt du, ich habe wirklich von Herzen vergeben. Ich habe eins gemacht, das hört sich vielleicht für euch komisch an. Ich habe mal gesagt, ich habe keine schlechte Vaterbeziehung gehabt, ich habe überhaupt keine gehabt. Mein Vater war kriegstraumatisiert und er konnte sich Leuten nicht zuwenden. War gegen mich auf jeden Fall nicht möglich. Und da hat sich bei mir auch was entwickelt. Und wir sind nachher relativ gut klargekommen. Aber irgendwann, als ich gläubig wurde, ist noch gar nicht so lange hin, vor 20 Jahren vielleicht, da wurde mir klar, dass ich noch etwas zu tun hatte. Und ich bin irgendwann zum Grab meines Vaters gegangen, habe ein paar Blumen mitgebracht und habe die einfach als Zeichen auf das Grab gelegt. Ich habe nicht groß gebetet in dem Sinne, aber ich wollte einfach eine Geste der Versöhnung einfach zum Ausdruck bringen. Und das kann viel Befreiung bringen, wenn man das tut. Okay, was können wir noch machen? Wir können uns schützen durch den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Die Liebe lässt sich nicht verbittern. Ich möchte mal sagen, wenn du verletzt wirst, ignoriere das nicht. Verdräng das nicht. Sondern renn zu Gott und sag, es hat mir so weh getan und ich werde damit nicht fertig. Aber ich will und kann mir nicht den Luxus von Bitterkeit erlauben. Heil mein Herz. Heil mein Herz. Und Gott tut das. Gott tut das. Das ist wunderbar. Etwas, was mir auch viel, was mir in der Richtung ein Stück hilft, ist, was Jakobus sagt. Wir alle verfehlen oder versagen oft. Alle. Ich auch, du auch. Und dann sollten wir dem anderen auch das zugestehen, dass er auch manchmal versagt, oder? Selbstgerechte Menschen sind kaum zu ertragen. Und Gemeinden, die so im Geist der Selbstgerechtigkeit auftreten, sind auch kaum zu ertragen. Lass uns lieber unseren Heiligenschein mal abnehmen. Uns sind alle noch keine Flügel gewachsen. Wir sind alle noch auf der Erde. Und wir haben auch noch manchmal um Entschuldigung zu bitten. Nicht? Und es ist gut, wenn wir dem anderen auch Versagen zugestehen. Ich brauche doch Vergebung von anderen. Und ich soll es die anderen auch geben. Du brauchst das auch. Und wenn jeder sein bisschen Schuld zugibt, dann ist bald 100% Frieden, nicht? Das ist gut. Ja, wenn du stark verletzt worden bist, dann halt erstmal deinen Mund. Solche Reflexbewegungen hinterher sind meistens nicht gut. Ich habe es gelernt, einfach, wenn es wirklich hart kommt, geh doch mal kurzfristig aufs Klo. Bleib da 10 Minuten, bis so der meiste Dampf weg ist und du ein bisschen wieder runtergefahren bist, ein bisschen sachlich bist. So aus dem Affekt zu handeln, bringt meistens nichts Gutes, nicht? Dann knallen die Türen lauter zu, als man vorhatte und kommen Worte aus einem raus, die einem hinterher sehr leid tun und so weiter. Erstmal runterkochen, runterfahren und dann kann man hinterher vielleicht besser drüber reden. Aber sofort ist meistens nicht sinnvoll. Kennt ja diese alten Spielfilme, dann, wo dann aus Wut das ganze Porzellan zerschlagen wird. Muss nicht so weit kommen. Okay. Eine andere Empfehlung. Erkenne, dass du dir Bitterkeit nicht leisten kannst. Ich habe schon die Argumente genannt, nicht? Wir können uns Bitterkeit einfach nicht leisten. Und ja, dann erkenne auch, was dahinter steht. Ne? Eigentlich, ich möchte mal dieses Wort gebrauchen, Ich-Stabilisierung. Aber was hat Jesus gesagt? Der alte Mensch muss ans Kreuz, schade, nicht? Man kann ihn leider nicht austreiben, sonst wäre ich der Erste, der mich anstellen würde. Wir müssen diese alte Natur immer wieder ans Kreuz ausliefern. Es hilft nichts. Der Weg der Heiligung, nicht? Zum Schluss möchte ich noch 2 Beispiele aus der Bibel nennen. Umgang mit erfahrener Ungerechtigkeit, ein negatives und ein positives Beispiel. Das erste Beispiel ist Michal, die Tochter Sauls. Michal liebte David, ihr könnt das nachlesen, es steht bei Samuel, 1. und 2. Samuel, da ist die Geschichte von David und Michal und Saul. Michal war die Tochter von Saul und das heißt, sie hatte David lieb. Und dann sind gerade verheiratet. Was macht Saul? In der Hochzeitsnacht kommt er und will David umbringen. Und Michal hilft David zu fliehen und zieht sich den Zorn ihres Vaters zu. Was macht Saul? Saul verheiratet einfach Michal an anderen. Palti ist der Gute. Später kommt David an die Macht und sagt, okay, Frieden mit dem Haus Saul, ist nur möglich, wenn ich Michael wieder kriege. Und ja, ob sie wollte oder nicht, Michael musste wieder zurück zu David. Und dann kam der Tag, wo die Bundeslade nach Jerusalem geholt wurde und David tanzte vor dem Herrn. Und Michael war so empört und sagt: Wie kann der das nur machen? Der macht mich doch mitlächerlich. Wir als königliche Familie, wir machen sowas nicht. Und sie verachtete ihn, heißt es da. Nicht? Und was war die Konsequenz? Sie bekam kein Kind bis zum Ende ihres Todes. Ich weiß nicht, woran es lag, ob die Beziehung hinterher zwischen David und ihr kaputt war oder ob das ein geistliches Gesetz war, was da eingetreten ist. Auf jeden Fall war das die Konsequenz. Ich glaube, dass da etwas über die Jahre gewachsen ist. Das, was man dieser Frau angetan hat, war ja auch unmenschlich, nicht? Man hat sie einfach hin und her geschoben, als wäre sie so ein Objekt, was man gerade so nach den eigenen Gedanken und Plänen verwenden konnte. Ich glaube, dass Michael eine tief verletzte Frau gewesen ist und dass sie das alles nicht unter die Füße gekriegt hat. Ein Beispiel dafür, wo uns von einer vergifteten Lebensbiografie. Ein positives Beispiel ist die Geschichte von Josef. Josef war ein verwöhntes Kind, bevorzugt von seinem Vater, hat Jakob einen Fehler gemacht. Dann hat Josef sich den Zorn seiner Brüder zugezogen, weil er Träume hatte und damit ein bisschen rumgeprahlt hat. Außerdem hatte er so einen bunten Rock von seinem Vater bekommen und sah schon anders aus als sie. Und dann kam der Augenblick, wo sie zuschlagen konnten. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn nach Ägypten verkauft. Und dann in Ägypten. Er gibt sein Bestes. Und dann kennt ihr die Geschichte von Potiphas Frau. Josef sah anscheinend ganz attraktiv aus. Und Josef sagt nein. Und kommt, weil er was richtig gemacht hat. Nicht, weil er was falsch gemacht hat, sondern was richtig gemacht hat, ins Gefängnis. Das musste er erstmal unter die Füße kriegen. Nicht? Und dann im Gefängnis dient er wieder. Legt Träume aus. Und der Mundschenk, der durch den Traum ermutigt worden ist und wieder eingesetzt wird, der erinnert sich nicht an Josef. 2 Jahre. Ja. Und dann wird Josef befördert durch Gottes Gunst. Und dann kommt der Zeitpunkt der Hungersnot. Und seine Brüder kommen nach Ägypten. Jetzt wäre der Zeitpunkt doch gekommen gewesen, zuzuschlagen, oder? Günstige Gelegenheit. Ja, und er lässt sie auch ein bisschen zappeln und gibt ihnen schon zu verstehen, was sie falsch gemacht haben. Aber am Ende steht da dieser großartige Satz: Ihr braucht euch nicht zu fürchten, meine Brüder. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierhin verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Was für ein Schlusssatz, nicht? Versöhnte Lebensbiografie. Versöhnte Lebensgeschichte. Ja, sagst du, ja, er war jetzt ja auch irgendwo angekommen. Da war das ja auch einfach. Ich glaube nicht, dass es so einfach war. Ich glaube, dass er immer wieder auch mit seiner Lebensgeschichte zu tun hatte. Und dass er einen inneren Kampf zu kämpfen hatte gegen diese Dinge. Bist du schon versöhnt mit deiner Lebensgeschichte? Oder hast du noch eine Faust in der Tasche? Vielleicht auch gegen Umstände, vielleicht auch gegen Gott. Sagst du, nee, ich doch nicht. Na? Ich weiß nicht. Gott, wie konntest du das nur? Das denken wir ja nicht zu Ende. Wir erlauben uns das ja nicht, aber manchmal ist es auch sinnvoll, Gott an die Leichen in unserem Keller ranzulassen. Und zu sagen, okay, ja, ich war manchmal ganz schön sauer auf dich, aber weil ich so fromm war, in Anführungsstrichen, habe ich das nicht zugegeben. Aber manchmal hilft es nichts. Ehrlichkeit ist ein Weg in die Freiheit. Manchmal ist es besser, ein bisschen weniger fromm zu sein und dafür ehrlich. Lazarus war im Leben. Jesus hat ihn ins Leben gerufen. Aber er hatte noch einige Leichentücher, nicht? Die mussten runter. Wisst ihr, sonst hätte er sich nur so bewegen können. Nicht? Und die Arme auch nicht und blind war er auch noch, hatte ja auch noch ein Leichentuch um die Augen. Lebendig, aber nicht gebrauchbar. Gott möchte, dass wir in die Freiheit kommen. Das war heute ein bisschen schwere Kost, ich weiß das wohl. Aber wenn Gott uns sowas sagt, dann möchte er, dass wir in die Freiheit kommen dadurch. Ich werde jetzt gleich einfach ein paar Augenblicke Ruhe geben. Und dann werde ich uns in ein gemeinsames Gebet leiten. Und wer dann hinterher noch persönlich gebeten möchte, ich glaube, da stehen wir zur Verfügung, beten auch mit Einzelnen.
Entweder das oder manches brauchen ja auch eine Zeit, so wenn Dinge hochkommen vielleicht, so in den nächsten Tagen auch.
Ja.